Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 222. Silke Stamme, wie Frauen Unternehmen erfolgreicher machen. Silke Stamme coacht und trainiert Frauen in Führungspositionen, national und international. Mit ihrer Leidenschaft für das Thema Female Leadership begeistert sie ihr Publikum auch auf der Bühne. Ihr Credo: Muster brechen, Möglichkeiten schaffen. Nach ihrem Ingenieurstudium war Silke viele Jahre weltweit in leitender Position in der Medizinbranche tätig. In unserem Talk sprechen wir darüber, was Studien seit Jahren belegen. Geschlechtergemischte Führungsteams sind signifikant erfolgreicher als ihre Mitbewerber. Mit ihren Geschichten und Erfahrungen zeigt uns Silke eindrucksvoll, wie Frauen in Führungspositionen Unternehmen voranbringen. Wir erleben, welche Denkmuster uns immer noch dominieren, wenn wir Frauen und Männer hinsichtlich Fähigkeiten und Kompetenz einschätzen und vergleichen.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen wieder einmal zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Und es gibt eine Entwicklung, die in Deutschland nur ganz, ganz, ganz zögerlich voranschreitet. Und das sind Frauen in Führungspositionen. Und es ist viel besser und Unternehmen sind viel erfolgreicher, wenn Frauen in Führungspositionen einsteigen. Und dazu habe ich eine Expertin bei mir hier aus Hamburg, Silke Stamme. Herzlich willkommen, Silke.
Ja, danke schön, Udo. Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde von dir. Danke.
Ja, und du hast es verdient, ganz klar.
Sehr schön.
Ja, du bist Diplom-Ingenieurin.
Das stimmt.
Diplom-Ingenieurin und hast in einem technisch-medizinischen Bereich gearbeitet. Erzähl uns doch mal, nimm uns mal ein bisschen mit, was hast du da gemacht, was ist so deine Historie? Und dann bist du ja irgendwann Führungskraft geworden.
Ja, das stimmt. Also ich komme aus Hamburg und ich habe viele Jahre nach meinem Studium, ich habe Medizintechnik studiert, also Bioingenieurwesen, Fachrichtung Medizintechnik. Und ich habe dann direkt nach meinem Studium bei einem großen japanischen Konzern angefangen, der sich mit unter anderem mit medizinischer Endoskopie, flexiblen Endoskopen befasst. Und
Kenne ich, war ich dabei, habe ich.
Ja,
Also, ich habe auch mal in der Intensivmedizin gearbeitet. Ich kenne das mit den Endoskopen, ich weiß, wie das geht.
Und das
die ist
denke
von
ich.
euch gewesen, cool.
Du bist der Fachmann. Ja, höchstwahrscheinlich waren die dann auch bei der Marktführer, wie dem auch sei. Jedenfalls habe ich direkt nach meinem Studium dort begonnen. Ich habe da auch meine Diplomarbeit gemacht, war alles ganz cool. Und das Unternehmen, das ist ein internationales Unternehmen. Und so kam es halt dazu, dass ich sehr, sehr viel unterwegs war. Ich war viel in Europa, in Amerika und auch in Japan unterwegs und habe da viel in der Entwicklung gearbeitet. Forschung und Entwicklung war das Thema. Aber es lief dann irgendwann darauf hinaus auf Applikation, wie sich das so schön nannte, Applikationsingenieurtum, sagt man so. Und es ging dann darum, die Produkte, die ja nicht in Deutschland hergestellt wurden, auf den deutschen und europäischen Markt, auf den europäischen Markt anzupassen. Also ich war viel in Krankenhäusern, habe mit Universitätskliniken gearbeitet, mit den entsprechenden Universitätsprofessoren, also mit Chefärzten und wem auch immer, die also unsere Produkte evaluiert haben und uns auch Feedback gegeben haben. Habe auch viel mit Pflegern und Krankenschwestern gearbeitet. Und dann wiederum musste ich natürlich mein Feedback an die Entwicklung in Japan geben und so weiter und so fort. Und das Ganze eben europaweit, deswegen das viele Reisen in Europa. Ja, und da war ich dann irgendwann an dem Punkt, wo ich eine Business Unit, so nannte sich das, übernommen habe. Und zwar ging es da um Zubehör, also um Endotherapieprodukte, ET-Produkte, wie das so schön hieß. Das sind kleine Zangen und Katheter, die durch die Kanäle von diesen Endoskopen durchgeschoben werden, mit denen dann minimalinvasiv Biopsien oder was auch immer oder Ballondilatatoren und so weiter und so fort. Alle diese Teile, die also nicht Investitionsgüter, sondern Verbrauchsgüter waren. Und diesen Bereich habe ich dann übernommen in Hamburg.
Das ist klasse. Und das passt vielleicht nicht ganz zu unserem Thema, aber das ist an dieser Stelle, sei mal gesagt, das ist super, was heute die Medizintechnik alles ermöglicht. Wir müssen nicht mehr den großen, langen Schnitt machen, sondern wir können so einen kleinen Schnitt machen und dann gehen wir da mit diesem Endoskop rein. Und da kann man so viele Arbeitsgeräte, also Multifunktionsgeräte, anbauen und kann ganz viele Sachen damit machen. Das finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, das stimmt, das stimmt. Sehr cool.
Aber eins erinnere ich mich noch von früher. Also gehen wir mal zurück in die Zeit, ne, wo ich auch noch da aktiv war und jünger war. Da war es dann immer so, ja, also in der Frau, in der Medizintechnik, wenn die gut aussieht, dann stecken wir die beide, dann ist die Pharma-Referentin, ne? Dann kann sie die Ärzte und dann macht sie gut. Aber Frauen in Führungspositionen war damals etwas Exotisches. Hast du das auch so erlebt, damals neben dir?
Also es war schon, also es sind zwei Punkte, zwei Aspekte. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich nach dem Studium angefangen habe. Ich war damals 25 oder 24. Ich war auch noch eine junge Frau und bin damals, also ich bin aber ja nicht sofort in der Führungsposition angefangen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich die Erfahrung gemacht, dass ich mich bei Zeiten behaupten musste, also im Sinne von Straight Talk, also dass ich auch. Also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht am Anfang. Ich habe ja gesagt, ich bin dann in Universitätskliniken, habe da mit den Chefärzten. Dann bin ich da eben als Vertreterin der Firma hin und dann hatte ich erstmal die Situation, dass die sagten, ja, wo gehen wir denn heute Abend essen? Und die Oberärztin nehmen wir mit und ich stand dann da und habe die Rechnung gekriegt. Das war so ein prägendes Erlebnis für mich. Und ich war komplett lost. Ich war ja noch so unerfahren und jung und habe dann diese Rechnung bezahlt. Aber das ist mir auch nur einmal passiert. Also das ist nur so ein Beispiel, ne? Also solche Erfahrungen habe ich natürlich, was heißt natürlich, die habe ich gemacht. Aber im Lauf der Zeit, lass mich mal kurz nachdenken. Ich hatte, meine Vorgesetzten waren ausschließlich Männer. Es gab überhaupt keine weiblichen Vorgesetzten in dem Unternehmen. Die, nee, gar nicht. Also ich will nicht lügen, man soll ja nicht nie sagen, aber also so gut wie gar nicht, sagen wir mal, ne? Und ich habe damals aber Respekt erfahren, auf jeden Fall, sonst wäre ich ja auch nicht in diese in diese Führungsposition gekommen. Ich muss allerdings auch sagen, ich war in dem Unternehmen ungefähr 10 Jahre, so in der Größenordnung, ja, also plus minus. Und ich bin nicht an einem Top-Führungslevel angekommen, sondern ich bin quasi in einem Führungslevel angekommen, wo ich noch sehr auf produktbezogen gearbeitet habe, wo es noch, auch heute würde ich sagen, relativ viele ist auch wieder gelungen, aber wo, also Fakt ist ja einfach, je höher die Führungsposition in Deutschland, desto seltener findet man darauf Frauen. Und das will ich eigentlich zum Ausdruck bringen. Ich war noch in so einem Level, wo es nicht ganz ungewöhnlich war, eine Frau hinzusetzen, verstehst du? Also das war klar, als Ingenieurin gab es sowieso wenig Frauen, das ist klar, aber es gab eine Kollegin, die war nicht Ingenieurin, aber die war auch auf dem gleichen Level wie ich. Also das war nicht total ungewöhnlich, wenn auch die Männer nach wie vor total überwogen haben.
Naja, okay, aber dann überzeugt eine Frau durch Sachkompetenz und
Total.
Fachkompetenz. Und dann wurde es akzeptiert und gesagt, naja, gut, dann die kann das ja, die weiß ja, wovon sie spricht.
Genau, absolut.
Bei Männern ist das ein bisschen anders, da kommen wir noch drauf. Aber zunächst mal zu dem, was du heute machst und zu deinem Credo. Das finde ich ganz spannend. Das heißt, Muster brechen, Möglichkeiten schaffen. Da habe ich im Moment überlegt, was könnte das sein? Aber du kannst es wahrscheinlich viel besser erklären, als ich es erahnen könnte.
Das hast du schön ausgedrückt. Ja, tatsächlich. Also durch meinen Werdegang, von dem ich jetzt ja so ein bisschen schon erzählt habe, ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin auch Mutter von 3 Kindern. Das ist so ein bisschen, also das finde ich nicht ganz unwichtig in diesem Zusammenhang. Und ich habe natürlich auch Phasen in meinem Leben gehabt, nicht natürlich, also ich hatte Phasen in meinem Leben, wo ich so ein bisschen mich danach untergeordnet habe, weil ich einige Jahre ausschließlich für die Familie da war und dann eben auch diesen Job, der mir ja sehr viel Spaß gemacht hat und der mir sehr viel Selbstwert gegeben hat, ad acta gelegt habe. Und in dieser Phase bin ich so, habe ich mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, verloren oder ich weiß auch nicht was. Also ich hatte, mir fehlte irgendwie so diese Selbstbestätigung und mein Selbstwert ging so ein bisschen vor die Hunde. Und ich habe dann später habe ich ja mich bin ich ja umgesattelt, ich bin dann in Selbstständigkeiten gegangen, begonnen habe ich mit ganz ja fachlich Kursen, Experimentierkurse, naturwissenschaftliche Kurse an Schulen, was ja nun wieder zu meinem Ingenieurdasein passt. Und so bin ich dann nach und nach immer mehr also habe ich mehr Zeit für diese Selbstständigkeiten aufgebracht. Am Anfang war es wenig und jetzt bin ich Coach, Speakerin und Trainerin. Und mache da natürlich andere Dinge. Aber ich hatte in dieser Zeit, die ich gerade beschrieben habe, mein Selbstwert ein bisschen verloren. Und mein ursprüngliches Credo, da kommt das her mit dem Musterbrechen. Das sage ich gar nicht mehr so oft, aber es war scheiß auf artig.
Okay, ja, das klingt doch sehr plakativ.
Genau, und das zeigt so ein
Das,
bisschen,
ich,
dass
ich
ich.
wette, ich wette, das hast du von deinen Kindern, gell? Weil.
Nee, das habe ich, also es ist irgendwann aus mir rausgebrochen, weil ich mich so angepasst fühlte in dieser Rolle, in der ich war, weißt du? Und da kam ich her und dann habe ich aber irgendwann schon habe ich gedacht, meine Güte, wenn ich hier in ein Unternehmen was machen möchte, wurde mir auch gespiegelt, da muss ich das irgendwie ändern. Habe auch dann natürlich mit der Zeit andere Themen bearbeitet und dann passte dieses Musterbrechen, Möglichkeiten schaffen einfach sehr gut dazu. Also der Gedanke ist einfach, auch wenn ich über Frauen in Führung spreche, alleine aus Sicht eines Unternehmens mehr Frauen einzustellen in höheren Führungspositionen ist ja schon das Brechen eines Musters. Und ebenso für Frauen, wenn die sich irgendwann entscheiden und die Absicht haben, beruflich ambitionierter zu sein, dann ist das ja auch schon das Brechen eines Musters im Vergleich zu dem, wie es eigentlich tendenziell in den letzten Jahren lief und tendenziell auch immer noch läuft. Und von daher gefällt mir das so. Also es passt einfach zu mir und auch zu meiner Arbeit.
An und für sich müssten wir gar nicht mehr über das Thema Frauen in Führungspositionen sprechen. Es müsste selbstverständlich sein. Bei unserer Entwicklung hier in Deutschland müssten wir sagen, ja, ist doch egal, ob Mann, Frau, welche Hautfarbe, welche Grundeinstellung, ist uns eigentlich völlig Wurst. Aber das ist ja noch gar nicht so lange her. Viele werden das gar nicht erinnern. Bis 1976 war es noch möglich, dass der Mann über die Berufstätigkeit der Frau bestimmen konnte. Ich erinnere mich an ein Beispiel aus der Verwandtschaft. Wir hatten beide geheiratet, wunderbar. Sie hat in einem Unternehmen gearbeitet als Dekorateurin und kommt dann eines Morgens, so kurz nach der Hochzeit, zur Arbeit und hört dann von den, was machen Sie denn hier? Ich arbeite hier. Nee, nee, Ihr Mann hat gesagt, Sie arbeiten hier nicht mehr. Der hat es abgesagt. Damals war es möglich, dass der Mann sogar über die Rolle der Frau bestimmen konnte und gesagt, nee, die ist jetzt bei mir, die braucht sich um nichts kümmern, die arbeitet nicht mehr. Punkt. Es ist also heute undenkbar, finde ich. Und es darf doch so selbstverständlich sein. Und du sagst ja auch, du hast einen wahnsinnig guten Artikel geschrieben in einem Buch. Das heißt, hier Unternehmensstärke, Unternehmensstärke. Und also allein dieser Artikel in diesem Buch, da könnten wir hunderte von Fragen stellen. Aber zunächst mal die Frage, führen Frauen anders als Männer? So in general?
Das ist eine gute Frage. Und jetzt, also zu Beginn muss man erstmal sagen, natürlich hat jeder Mensch seinen eigenen Führungsstil, ganz egal ob Mann oder Frau. Also deswegen so pauschal zu sagen, Frauen führen so und Männer führen so, das ist schwierig. Aber es gibt natürlich auf jeden Fall Tendenzen. Also Frauen haben natürlich in der Regel einen anderen Angang als Männer. Frauen haben die Tendenz, andere Werte zu priorisieren als Männer. Also es geht mehr um Gemeinschaft und Kommunikation, also um Verbindung als reines Profitstreben, was ich jetzt auch nicht allen Männern unterstellen möchte, auf keinen Fall. Aber es gibt doch auf jeden Fall bei den Männern eher so dieses höher, schneller, weiter und jetzt aber bitteschön sofort. Und von daher würde ich auf jeden Fall sagen, dass Frauen tendenziell anders führen, was ja auch mit ein Grund dafür ist, dass es so wahnsinnig viele Studien gibt, dass man heute schon sagen kann, das ist ein Fakt, dass Führungsteams oder Führungsetagen, die sowohl aus Frauen als auch aus Männern bestehen, bessere Ergebnisse liefern. Also sie arbeiten innovativer, kreativer. Man kann sich gegenseitig einfach ganz anders bereichern. Und das jetzt nur so als Indiz dafür, dass es da definitiv Unterschiede gibt.
Also lass uns mal an die Weltpolitik schauen. Also ich denke
Ja.
jetzt Staaten wie die Türkei, da gibt es Herrn Erdogan, in Russland gibt es Herrn Putin. Und jetzt gibt es auf einmal wieder in Amerika Herrn Trump. So, wir hätten uns das gewünscht. Ich habe dazu ein Buch geschrieben, das leider nicht veröffentlicht wird. Kamala Harris, Hoffnung gegen Hass. Und das sind die beiden gegensätzlichen Positionen. Die Frau, die Hoffnung verbreitet und der andere, der vielleicht so mehr den Hass und den Egoismus, den Narzissmus verbreitet. Und so sehen wir ganz klar, wir haben 16 Jahre lang hier in Deutschland recht gut mit einer Frau an der ersten Position gearbeitet. Warum fällt es Männern dann eigentlich so schwer, das zu akzeptieren? Müssen Frauen sich immer noch mehr durchbeißen als Männer? Was meinst du?
Also ich glaube schon. Also ich glaube, dass Männern erstmal Kompetenz eher unterstellt wird. Also mit anderen Worten, wenn man einen Mann einstellt, dann denkt man, ja, man hat sich ja irgendwie entschieden, diesen Mann einzustellen. Dann geht man davon aus, der ist kompetent. Und zwar so lange, bis er irgendwie das Gegenteil beweist, wenn es denn soweit kommt. Ich meine, es passiert ja nun längst nicht immer. Bei Frauen ist das anders. Frauen müssen erstmal beweisen, dass sie kompetent sind. Und sie müssen quasi, also sie haben nicht diese Vermutung, man hat nicht diese Vermutung, dass die kompetent sind und das wird schon so sein, sondern man denkt, vielleicht wollen wir mal gucken und wenn sie es bewiesen hat, dann glaubt man es auch. Aber verstehst du, was ich meine, diesen Unterschied? Und ja, das ist jetzt eine Sache, die mir da ad hoc zu einfällt, ne? Und gut, ich meine, und ich habe das ja, also wir haben uns ja neulich getroffen auf diesem Vortrag bei der Nacht der Redner in Hamburg und da habe ich ja auch darüber berichtet, dass Männer meistens mit etwas mehr Selbstbewusstsein in Tätigkeiten gehen. Und es gibt ja einen bestimmten TED-Talk, von dem ich berichtet habe, von einem Professor für Organisationspsychologie aus England. Der hat als Fazit gehabt, warte mal, wie lautete das noch? Das Unwissen über die eigene Begrenztheit erhöht die Wahrscheinlichkeit des beruflichen Aufstiegs.
Jo.
Und das fand ich
Also,
eine,
der Donald Trump ist das beste Beispiel dafür.
ja, zum
Sorry,
Beispiel. Ja.
also besser geht's nicht. Ja.
Genau. Also nun will ich, wie gesagt, ich bin da immer sehr vorsichtig. Ich will um Gottes Willen nicht Männerbashing machen, auf keinen Fall. Also Ausnahmen, das machen längst nicht alle Männer. Aber die Tendenz geht auf jeden Fall in die Richtung, dass Frauen sich da ganz anders verhalten, was auch nicht unbedingt immer cool ist. Ich coach ja Frauen und ich kriege eben, wenn ich Frauen frage, hey, warum hat das denn geklappt, was du gemacht hast? Warum ist denn das jetzt so gut gelaufen? Dann sagen die immer, weil ich total fleißig war, ich habe mich da richtig für eingesetzt. Oder die sagen, ich hatte da an der Unterstützung. Und manche sagen halt, ja, vielleicht hatte ich ein bisschen Glück. Und wenn ich einen Mann frage, der sagt, ja, ich kann das halt. Und halt gut. Und ich finde, von der Haltung können wir Frauen uns manchmal auch ein bisschen mehr abschneiden. Und auch an dieser Stelle gibt es natürlich, es gibt andere Männer, ganz klar. Aber ich weiß nicht, über die breite Masse gesehen, denke ich, ist da auf jeden Fall was dran. Und du hast die Politik erwähnt. Das ist ja natürlich eine ganz ja, extreme Situation. Die wird ja leider auch immer krasser, wenn man nicht.
Und es gibt ja wissenschaftliche Belege dafür. Du zitierst eine Studie, die ich so fantastisch finde. Du wirst die noch ausführlich erzählen können. Man hat in einer Studie gefragt, wie die Kompetenzvermutung ist, und man hat nur den Vornamen geändert.
Ja, genau.
Worum ging es da? Erzähl uns das mal bitte.
Ja, es ist eine Studie von der, oder ein Experiment, sagen wir mal, von der Harvard Business School. Da hat man Studierenden einen Lebenslauf gegeben, und zwar den von einer ganz erfolgreichen Geschäftsfrau, die heißt Heidi Roizen, und die gibt es auch noch, die ist auch immer noch erfolgreich. Und man hat diese Studierenden in zwei Gruppen eingeteilt. Der einen Gruppe hat man genau diesen Lebenslauf gegeben, so wie du gerade gesagt hast, ne, mit diesem Heidi Roizen-Namen. Und die andere Gruppe hat den gleichen Lebenslauf gekriegt, mit einer Änderung, und das war der Vorname, sonst war alles gleich. Man hat gesagt, dieser Lebenslauf kommt von Howard Roizen. Man dachte also, die Studierenden dachten, es ist ein Mann. Und die Ergebnisse haben dann gezeigt, dass alle Studierenden sagten, diese Person, Heidi Howard, ganz egal, wen sie da halt gerade vor sich hatten, ist super kompetent und hat richtig große Leistungen vollbracht und ganz toll. Aber, und jetzt kommt's, keiner wollte mit Heidi zusammenarbeiten. Und zwar, ja, das war total krass. Man hielt sie für verbissen, für dominant, für egozentrisch, solche Dinge. Howard dagegen, den fanden die Studierenden sympathisch und die haben ihn bewundert für seine Erfolge. Und zwar egal, ob Männer oder Frauen. Das ist das, was ich so krass fand. Also fand ich ein echt krasses Ergebnis und lässt ja gar keinen anderen Schluss zu, als dass ja, Führungskräfte, also als dass dieses Vorurteil, so nenne ich das mal, besteht, dass Männer gute Führungskräfte sind. Führungskräfte sind Männer und da kann man sich gut mit arrangieren. Bei Frauen verdächtig.
Naja, das stimmt. Und
Das
also die Belege sind überzeugend, dass es anders sein kann. Du berichtest auch noch von einem Beispiel aus Island.
oh ja, das ist
Ein,
auch.
ja, was ist da passiert in Island? Da hat man auf einmal feststellen müssen, na, ist doch cool, wenn wir Frauen haben in Führungspositionen.
Das ist ein Beispiel, das ich sehr liebe. Und das habe ich auch zur Recherche, für die Recherche zu diesem Buch, was du gerade eben erwähnt hattest, habe ich mich da intensiv mit befasst. Und zu der Zeit war eine Frau, die da sehr viel drüber berichtet hat, Halla Thomasdottir heißt sie. Die ist jetzt seit August Präsidentin in Island, was ich richtig klasse finde. Aber ich erzähle mal, worum es geht. Es gab ja diese große Finanzkrise, Lehman Brothers und so weiter. Das war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, im Jahr 2000.
2009.
Nein, genau. Und in Island war das sehr katastrophal, weil also das Finanzwesen in den Finanzinstituten waren damals tatsächlich viele Männer unterwegs. Es war auch gerade so ein Generationenumbruch irgendwie. Also es waren auch viele relativ junge Männer da, die ein extremes Profitstreben hatten und die Papiere, ich weiß es nicht, Aktien, was auch immer, die haben investiert und zwar viel in Amerika und das ganz ohne, also die Gier hat sie geleitet. Die haben nicht mehr richtig geguckt, macht das Ganze eigentlich Sinn? Also wie sind die Daten dieser Firmen oder dieser Organisation? Und so kam es dann zu einem Riesencrash. Es gab einen Korruptionsskandal in Island und in der Zeit war das Land Island also praktisch bankrott. Und ohne eine Unterstützung des Internationalen Währungsfonds wäre Island vor die Hunde gegangen, also finanziell, ne? Und damals hat man sich dann gefragt, was machen wir denn, damit uns sowas nie wieder passiert? Und man hat mehrere Sachen getan. Man hat dieses ganze System verändert, indem man gesagt hat, erstens mal, wir privatisieren für eine Zeit lang einen großen Teil der Finanzinstitute oder ist das das richtige Wort? Also wir unterstellen sie der Regierung. Und man hat dann an die Spitze von solchen Instituten bewusst Frauen gesetzt, auch in Wirtschaftsunternehmen. Und zwar, weil man gesagt hat, erkannt hat oder festgestellt hat, dass Frauen andere Werte haben, die sind vorsichtiger, die gucken auf Nachhaltigkeit und lassen sich nicht so schnell von dieser Gier packen, sagen wir mal, ist jetzt mein Wort, ne? Also dieses unbedingte Profitstreben, das war was, was man den Männern zugeschrieben hat. Und so hat man also quasi das ganze Land, also oder diese Position jedenfalls gemischt besetzt, viel von Frauen. Und man hat zusätzlich auch noch dafür gesorgt, dass Erziehungszeiten, also dass auf der Seite der Gesellschaft was gemacht wurde, ne? Dass Männer genauso viel Erziehungsurlaub nehmen konnten wie Frauen. Ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht mehr. Also man hat an diesen beiden Stellschrauben gedreht und das hat dazu geführt, dass das Land innerhalb von relativ kurzer Zeit sich wieder auf feste Füße gestellt hat. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, muss ich sagen.
Fantastische Geschichte. Ich kann eine dazu ergänzen, und zwar, die geht auch um meine Frau. 2009, als diese große Immobilienblase platzte, was passierte in Amerika? Es wurden also ganz billige Kredite vergeben. Also man hat so viele Anreize geschaffen, dann für kleine Leute. Jeder kann sich ein Haus leisten und ihr braucht nichts dazu tun. Und irgendwann ging das den Bach runter, weil man ja merkte, dem steht gar nichts gegenüber. Die Schuldner können gar nicht mehr zahlen. Und da gab es eine Frau. Die hat sich sehr intensiv eingesetzt dazu und die hieß Kamala Harris. Kamala Harris war damals die Generalstaatsanwältin. Und die Banken haben gesagt, naja, okay, wir speisen euch mal ab mit einem niedrigen Milliardenbetrag. Ich glaube, es ging um 4 Milliarden. Und sie hat gesagt, no, no way. Da habe ich gesagt, naja, sei doch damit zufrieden. Und Kamala Harris hat es geschafft, dass die Banken über 20 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt hat für die Leute. Das muss man sich jetzt mal überlegen, dieses Riesengap, weil sie einfach dahinterher war. Sie hat nicht aufgegeben an dieser Stelle. Gut, vielleicht hätte das auch ein Mann geschafft, aber das Wertesystem, das sie getragen hat, war das Wertesystem, in dem sie sich für kleine Leute einsetzt. Und das hat sie dann umgesetzt und hat dann mit vielen, vielen das Leben buchstäblich gerettet. Das finde ich fantastisch.
Also das ist ja, die Geschichte kannte ich noch nicht. Da hast du mir jetzt ja echt, krieg ja, also, boah, Respekt. Jetzt bin ich ja noch trauriger, dass sie nicht gewonnen hat.
Ja, diesen
Ja.
Respekt muss man wirklich haben, weil sie, ja, gut. Aber wir wollen ja heute nicht über Kamala Harris sprechen. Da
Genau.
gibt es viele Dinge, viele Geschichten, die man erzählen könnte. Deswegen wäre es gut, wenn mal eine Wende in den Grundwerten in der Politik stattfinden würde, dann würden wir uns möglicherweise nicht immer mit Raketen beschießen, sondern gäbe es andere Möglichkeiten, das zu tun. Und es ist ja so, wir glauben einfach auch, dass Männer, die richtige Kompetenz haben. Ich möchte noch eine Geschichte aus dir herauskitzeln, und zwar diese Geschichte, wo es sich um einen tragischen Unfall handelt.
Diese Geschichte, ja. Ja, da geht es um Stereotype. Da geht es so, ja, gut, pass auf. Also die Geschichte geht so. Es ist wirklich eine Geschichte und an euch Zuhörer jetzt. Am Ende kommt ein kleines Rätsel, eine kleine Frage. Da könnt ihr euch kurz Gedanken zu machen. Also, und zwar geht es so. Ein Vater ist mit seinem Sohn in einem Auto unterwegs und die wollen zu einem Fußballspiel und die finden das ganz cool und freuen sich und sitzen da und reden über die Tore, die vielleicht fallen, als sie an einen Bahnübergang kommen und wie es der Teufel wirklich der Teufel will, kommt das Fahrzeug mitten auf den Schienen zum Stehen. Und das ist wirklich eine Katastrophe, weil ein Zug sich nähert. Und ich mach's kurz, der Vater schafft es nicht mehr, den Wagen oder sich und seinen Sohn von den Gleisen wegzubringen. Und der Aufprall lässt sich nicht mehr verhindern. Und beide, Vater und Sohn, sind extrem schwer verletzt und müssen mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht werden. Und das passiert auch. Jeder in ein anderes Krankenhaus. Und der Sohn muss dringend operiert werden. Das wird auch schon mitgeteilt aus dem Hubschrauber. Und in dem Krankenhaus wird ein Chirurgenteam zusammengestellt. Die stehen dann da, die ganzen Chirurgen, und warten auf ihn. Er wird in den OP geleitet oder gebracht. Und plötzlich sagt einer von diesen Menschen, um Gottes Willen, ich kann dieses Kind nicht operieren. Es ist mein Sohn. So, und jetzt die Frage, wie kann denn das bitte schön angehen, wo doch der Vater gerade selber mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus unterwegs ist?
Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin innerhalb von 5 bis 10 Sekunden nicht auf die Lösung gekommen.
Tatsächlich?
Bin nicht drauf, wirklich. Ich war so geschockt, wie kann das jetzt sein?
Genau, und
Das
das
ist
ist.
die Zeit, die wir auch den Zuhörern geben, zum Überlegen, wie kann das sein? Und du
Genau, und
kannst die
dann.
Auflösung geben.
Ja, also, falls ihr euch jetzt, ihr Zuhörer, unter den Leuten befindet, die sagen, na, womöglich hatte der zwei Väter, schwules Pärchen oder irgendwie sowas, dann seid ihr in guter Gesellschaft, weil so solche Antworten und ähnliche, das sind tatsächlich die, die im ersten Moment am meisten kommen. In den seltensten Fällen kommt man ganz schnell auf die Antwort, dass es natürlich seine Mutter war. Die Mutter als Chirurgin. Und das Stereotyp, was hier natürlich zum Tragen kommt, ist, der Chirurg ist ein Mann. Das ist tatsächlich so ein ganz festes Stereotyp, was in den meisten unserer Köpfen, ja auch bei dir, Udo, und auch nebenbei gesagt bei mir, so fest sitzt, dass wir das gar nicht mehr merken. Das sind so automatische Abläufe.
Das nennt man, glaube ich, Double-Bind-Dilemma. Ist das
Und
richtig?
dieses Double-Blind-Dilemma, das trifft nun wieder zu für eine andere Situation. Und zwar, es gibt auch ein anderes Stereotyp, das vielleicht zu der Geschichte passt, die ich vorhin zu diesem Experiment passt, was ich von der Harvard Business School erzählt habe. Weil die Leute, ihr erinnert euch, die mochten die Frau nicht, haben gesagt, verbissen, dominant und so weiter. Die ist zwar schlau und kann alles, aber Und das Stereotyp wäre, der Chef ist ein Mann. Also Chefs, also Männer dürfen Chefs sein, die dürfen durchsetzungsstark, straight und so weiter. Das dürfen die alle sein, sollen die sogar sein, weil Männer möchte man ja auch gern so richtig, ne, tough haben. Also stereotypisch, was ja auch nicht ganz fair ist. Aber wenn eine Frau solche Eigenschaften an den Tag legt, wie zum Beispiel die Heidi Roizen in diesem Experiment, dann gilt sie als unbeliebt oder dann ist sie halt, was weiß ich, bossy. Und das ist dieses Double-Blind-Dilemma. Zum einen möchten wir gerne, also manche von uns Frauen möchten gerne Führungskompetenzen, Führungspositionen übernehmen. Wenn wir das aber tun, dann sind wir unsympathisch. Ich mache es einfach mal kurz. Ne? Dann gelten wir leicht als unsympathisch. Zumindest, wenn wir so klassische Führungskompetenzen an den Tag legen. Wenn wir aber nett und sympathisch und hilfsbereit sind, wie man das halt gemeinhin von Frauen erwartet, dann wiederum wird uns die Führungskompetenz abgesprochen. Also das ist wie so eine Lose-Lose-Situation. Und das wäre jetzt in dem Fall das Double-Blind-Dilemma. Das könnte man natürlich auch auf den Chefarzt beziehen, vorausgesetzt eben Frauen möchten, ist ja auch oft der Fall, auch oder Chirurge, Chirurg war das, ne, möchten Chirurgen sein. Aber genau, aber klassisch finde ich es halt sehr gut passend zu diesem Chef als Mann.
Ja, man ist sogar in der Filmbranche macht man sich das zunutze. Also dann gibt es, meistens sind die Männer Helden. Und wenn das aber Frauen sind als Helden, dann müssen sie gut aussehen. Ich erinnere mich an Wonder Woman beispielsweise, Gal Gadot. Da sagt man dann als Mann, oh ja, das ist eine Heldin, die sieht auch richtig gut aus. So,
Ja,
dann,
Angelina
ne,
Jolie
das,
immer, ne?
so, das ist das Tröstende dabei, sagt er, naja, wenn es schon kein Mann ist, dann muss er wenigstens gut aussehen. Ne? So.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das erinnert mich jetzt gleich wieder ans Märchen, ne? Die Prinzen und die Ritter retten ja immer die Prinzessin und die Prinzessin rettet nicht die anderen. Und das ist, dafür ist sie hübsch. So, fertig. Das ist also so echt
Aber
schwierig.
sag mal, wie ist denn die Realität bei uns in Deutschland? Haben wir noch einiges zu tun? Also wir haben
Ja,
ja eine
definitiv.
Frauenquote, wir müssen ja dann immer mit dem Gesetzgeber drohen. Ist ja klar, wenn wir es alleine nicht hinkriegen, dann müsst ihr sagen, also dann müsst ihr eine Quote haben. Das
Ja, das
geht
ist ja
nicht.
immer so ein Gespräch, ne?
Und
Das ist
das ist so
immer.
eine Frage, ist das notwendig? Wo stehen wir denn in Deutschland?
Also Stand letzten Jahr habe ich die aktuellen Zahlen vom Statistischen Bundesamt, sind 28,9% der Führungspositionen in Deutschland durch Frauen besetzt. Und je höher die Führungsposition, desto seltener Frauen. Das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Damit liegt Deutschland im unteren Drittel in Europa, also im unteren Drittel in Europa. So. Und Ja, damit haben wir natürlich einiges zu tun. Und ich persönlich halte dieses Gespräch mit der Quote ja immer für extrem schwierig. Also, weil die meisten Menschen, die ich spreche, wenn die Quote hören, dann sagen die immer, oh, und der Staat und immer muss man dabei, sollen doch immer die Besseren und so weiter. Und stimmt sicherlich auch, aber ich weiß nicht, ob, falls ihr jetzt diese Einstellung habt, immer, ne, der Kompetentere soll, dann möchte ich euch bitten, einmal kurz dahin zu gucken, was für Frauen jetzt tatsächlich in Führungspositionen in der Regel sind. Also die Frauen, die ich kenne, die an solche Positionen angekommen sind, überhaupt in Führungspositionen zu sein, die sind ja schon extrem kompetent. Also die sind ja in der Regel. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel wissen die ganz genau, was sie tun. So ist meine Erfahrung. Also das sei erstmal dahingestellt. Was ich gut finde, um das mal von der anderen Seite zu betrachten, es gibt Firmen, die haben bereits erkannt, dass es sehr, sehr hilfreich ist, den Wandel mitzugestalten, so nenne ich das mal. Weil haben wir vorhin schon darüber gesprochen, doch, dass es diverse Studien gibt, die belegen, dass gemischte Führungsteams
Nee,
erfolgreicher
das
sind.
haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht.
Aber das ist tatsächlich so, weltweit, europaweit sowieso gibt es wirklich unterschiedliche Studien von verschiedenen Instituten, die belegen seit Jahren, also seit vielen Jahren, dass diese Mischung einfach einen großen Vorteil bringt. So, und damit natürlich nicht nur die Stimmung ist besser, sondern auch Innovation, Kreativität und so weiter führt zu guten Ergebnissen in der Firma. Und es gibt jetzt auch in Deutschland nebenbei gesagt immer mehr Firmen, was ich sehr positiv finde, die das erkannt haben und sich selber eine Quote setzen. Die also aus sich heraus sagen, wir machen eine klare Absicht. Beiersdorf ist da immer ein Beispiel, was ich ganz gerne habe, weil ich zufällig auch jemanden kenne, der da bei Beiersdorf das vorantreibt. Die haben sich selbst zum Ziel gesetzt, die Frauenquote im Unternehmen in Führungspositionen zu erhöhen. Und die fangen dann natürlich an anderen Stellen an, bei der Einstellung, aber auch bei Beförderung. Denn an dieser Stelle muss man vielleicht auch mal sagen, Frauen haben halt einfach den Hang, ihr eigenes Licht unter den Scheffel zu stellen und nicht so schnell voranzugehen wie manch ein Mann. Also Männer, die bewerben sich ja schon, wenn zwei von den Dingen zutreffen, die gefordert werden für den Bewerber, während Frauen, die sagen, wenn von 8 nur 7 oder 6 passen, dann kann ich da ja nicht mich bewerben. Und wenn man sich das mal als Personalabteilung klar macht, dann kann man ja auch ein bisschen mehr einer Frau auf den Zahn fühlen und sagen, hey, komm, wir trauen dir das aber trotzdem zu, weil hier und da und dort haben wir ja die Erfahrung gemacht, also dass du da Kompetenzen hast. So. Und wenn man das jetzt wirklich von allen Seiten in so einer Firma macht und Frauen fördert und auch da den Frauen Mut macht und Selbstwert verpasst und wertschätzt und so weiter, dann ist da ganz schön viel drin. Und dann ist es nicht mehr so, es ist von oben aufgefropft, sondern es ist von unten heraus und alle tragen es mit.
Damit hast du ja schon einen wichtigen Tipp gegeben für Frauen, die wahrscheinlich auch zu dir kommen und sagen: Mensch, Silke, ich würde gerne, was soll ich tun? Also
Ja.
nicht alles hundertprozentig erfüllen, sondern deine Stärken sind ja da. Welche Tipps kannst du Frauen geben, wenn sie sagen, ja, ich möchte aber gerne mehr machen aus meinem Leben, ich möchte in der Führungsposition? Was sagst du denen? Welche Tipps gibst du denen?
Also zuallererst würde ich auf jeden Fall versuchen klarzumachen, hey, es wird überall mit Wasser gekocht und du bist genauso wie die Männer, wie alle anderen, einer dieser Köche und du kannst gut kochen. Also bitte, mach es dir bewusst. Also ich würde versuchen zu stärken. Also ich würde dieser Frau sagen, pass auf, du kannst was. Und nicht, also Fakt ist ja auch in Schulen, Universitäten, Schulabschlüsse, Universitätsabschlüsse sind Frauen in der Regel im Schnitt besser als Männer. Also so vom Faktischen her können wir Frauen das ja auch. Ne? Also erstens, ich würde bestärken und ich würde eine Frau auf jeden Fall dazu aufrufen, sich ihre Werte bewusst zu machen und zu ihren Werten zu stehen und den Werten auch einen Wert zu geben. Also ich finde alleine dieses Bewusstmachen, dass es nicht sein muss, dass man ganz viel, ja, zum Beispiel Profitstreben, dass man die besten Ergebnisse auf die schnellste Art und Weise erzielen muss, sondern dass genauso gut andere Dinge wirklich wichtig sind, wie zum Beispiel eben Nachhaltigkeit, auch eine gewisse Vorsicht, auch im Unternehmen, das ist ein Wert. Und das würde ich Frauen auf jeden Fall sagen. Und ich habe da noch eine kleine Geschichte, die ich
Ja,
jetzt,
da bin ich jetzt gespannt.
ja, na, es ist wirklich nur eine Kleinigkeit, aber es gab Studien oder es gibt Studien, aus Amerika wieder, aber das stimmt garantiert auch in Deutschland. Da hat man Berufsanfänger gefragt, hey, hast du dein Gehalt verhandelt? Und Leider weiß ich die exakten Zahlen nicht mehr, aber sie waren dramatisch unterschiedlich. Bei Männern haben es, ich weiß nicht, über knapp über 50% haben mit Ja geantwortet und bei Frauen waren es, glaube ich, irgendwie 7%. Und das sich mal vor Augen zu halten, das finde ich auch ein Rat, den ich unbedingt Frauen geben würde. Also jetzt nicht nur bei Berufseinstieg, sondern auch bei Gehaltsverhandlungen, bei Verhandlungen darüber, welche Aufgaben sie übertragen kriegen und so weiter und so fort. Also dieser Mut einfach. Also jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Ne?
Nee,
Ist das
aber das ist, also ich halte es für sehr wichtig, weil das ist eine mögliche Ursache dafür, für mich völlig einleuchtend, dass Frauen unterbezahlt sind. Und zwar, man sagt immer, ja, also in der Regel werden Männer immer über Frauen bezahlt. Ja, und warum? Ja, weil sie danach fragen, weil sie
Genau.
verhandeln. Ich kenne das, ich habe auch ein Seminar über Preisverhandlungen. Es gibt natürlich manche Situationen, also wenn du in ein Kaufhaus kommst oder willst einen Maßriegel kaufen oder ähnlich, da wirst du an der Kasse nicht verhandeln können. Das
Na
ist so
klar.
gesagt, da guckt dir die Verkäuferin an und sagt, bitte, das geht nicht. Aber wenn du verhandelst, bei einem Autokauf ist es völlig normal zu verhandeln und bei Gehaltsverhandlungen ist es auch normal. Und wenn Frauen das nicht tun, bekommen sie natürlich für die gleiche Position, die ein Mann bekommen hätte,
Absolut.
weniger. So.
Absolut.
Eine der Gründe, und deswegen kann ich immer nur sagen, du musst wissen, was du dir selber wert bist. Und
Total.
das kann der andere doch nicht wissen. So, und du sagst, ja, okay, ich habe aber die und die Erfahrung und ich arbeite schon viele, viele Jahre in diesem Bereich und ich kann dieses erzählen, kann jenes erzählen. Ja, und dann tust du doch etwas auf die Waage drauf, ne? Weil man sich das so anreißt. So, und je schwerer die Waage ist, umso mehr geht sie nach oben. Also damit sie wieder nach unten geht, gleich wie, muss mehr Gehalt drauf. Das ist doch ganz logisch.
Ja, also ich finde, da sagst du was Wahres und das ist auch ein ganz ja, wichtiger Punkt, weil jetzt ist natürlich das Gender Pay Gap in Deutschland, das bereinigt ist 6%, aber nun kann man sich natürlich hinstellen und sagen, ja, Frauen werden ja immer unterbezahlt, ist ja fies, aber das, was du sagst, ist natürlich ein ganz, ganz großer Anteil daran, das kommt immer von beiden Seiten. Ja, und das zählt eben auf dieses rein, was wir am Anfang auch erzählt hatten oder worüber wir gesprochen haben, ne? Diese Selbstüberzeugung, die Männer eher an den Tag legen als Frauen, die führt natürlich auch dazu, dass sie sich trauen, mehr zu fordern. Und da dürfen wir Frauen auch noch ein bisschen dran arbeiten.
Naja, und dann gibt es ja noch einen weiteren gewichtigen Grund. Es gibt ja manchmal die Unvereinbarkeit von Familie
Auf jeden
und
Fall.
von Beruf. Das
Ja.
heißt, ich auch, wenn ich es wollte als Mann, ich könnte das Kind nicht stillen. Das ist nun leider nicht so vorgesehen.
Ja.
Aber wie ist das? Geht das, spielt das auch eine große Rolle, dass Frauen sagen, ja, ich nehme mich da mehr zurück, nee, ich muss mich um die Kinder kümmern? Bei dir war es ja ähnlich. Du kannst die Erfahrung von drei Kindern berichten.
Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Und ich sitze jetzt auch nicht hier und sage, jede Frau soll ihre Kinder gleich abgeben. Das ist auch nicht das, was ich jetzt hiermit sagen möchte, ne? Es ist die Frage, wie will sich das Paar, wenn es dann ein Paar ist, es gibt ja auch alleinerziehende Frauen, wie wollen die sich einigen? Und klar, stillen kann ein Mann nicht, aber es gibt natürlich auch Männer, die gerne Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen. Und es ist natürlich auch wieder die andere Seite. Jetzt haben wir immer den taffen Mann gehabt. Aber es gibt ja auch Männer, die ganz anders gestrickt sind. Und da ist ja auch viel Dilemma. Also ich habe immer gern dieses Beispiel oder diese Frage, wer von uns hat einen Mann schon mal als Weichei bezeichnet? Wie unfair ist das denn? Ne? Wir sind halt einfach alle unterschiedlich. Und es muss auch vollkommen okay sein, so wie in Schweden nebenbei gesagt, dass Männer sich auf den Spielplatz setzen und sich nicht wie ein Aussätziger fühlen, weil die ganzen Mamas sich zusammenrotten, so ist es ja bei uns nun mal noch in Deutschland. Also Männer fühlen sich auf dem Spielplatz, glaube ich, oder also nach dem, was ich gehört habe und gelesen habe, noch immer sehr ja, alleine, isoliert. In Schweden ist das anders. Da gehört das zum normalen Bild, ne? Und da hast du natürlich recht, an der Stelle ist auch noch viel zu machen. Also auch, dass Männer nicht geringschätzt werden, weil sie jetzt nicht diese taffe Linie hier, Karriere, Job, viel Geld und so weiter.
Aber ich glaube, an dieser Stelle dürfen wir auch mal aufrufen. Wir dürfen mal aufrufen an die großen, ich hoffe, Sie hören zu, Inhaber von Firmen oder die verantwortlichen Positionen. Was können wir denn tun, damit wir den Frauen es leichter machen? Natürlich ist es doch wunderbar, wenn in einem großen Unternehmen, ich glaube, bei Beiersdorf ist es bei vielen, vielen großen Unternehmen, die Möglichkeit einer Kinderbetreuung gibt. Das heißt also, die Frauen dürfen arbeiten, können arbeiten und es kümmert sich jemand um die Kinder. Und leider ist das in Deutschland immer noch sehr selten der Fall. Einer der wesentlichen Gründe dafür ist, dass die Hürden für eine Kindertagesstätte, also unglaublich hoch sind. Und das ist in Deutschland ein ganz Riesenproblem. Wir sind ja immer die Bedenkenträger. Wir haben ja, leben ja mit der German Angst. Um Gottes Willen, wir wollen alles richtig machen. Und deswegen, naja, und wenn es dann so etwas, na, dann muss es aber auch für alle Kinder zugänglich sein. Also ich weiß von einer Geschichte, die mir jemand erzählt hat, der so etwas machen wollte und hat gesagt, wir haben aufgegeben. Wir wollten das tun und die Auflagen waren so hoch, dass wir gesagt haben, nee, tut mir leid, es lohnt sich nicht. Also dann können die Frauen nicht bei uns arbeiten. Und daran
Ja,
müssen wir arbeiten, Julia.
ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt, da bin ich bei dir. Also es gibt noch viel zu tun, aber es tut sich auch schon was. Genau, weil ich habe gerade vor kurzem einen Bericht gelesen von der Albright-Stiftung. Die machen jedes Jahr, gucken sie sich alle DAX, MDAX-Unternehmen an in Deutschland, auch in Schweden, die sind in Deutschland und Schweden aktiv und gucken, wie der Frauenanteil da, also in diesen Unternehmen in den Führungspositionen ist. Und es sind immerhin, wenn ich, ja doch, es sind immerhin noch aktuell schon 17 Firmen von 160 Firmen in Deutschland, die DAX und MDAX vorhanden sind. In 17 dieser Firmen ist der Frauenanteil bereits in den Vorständen 40% oder größer. Und das fand ich schon mal nicht schlecht, weil im Jahr davor, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber da war die Zahl noch deutlich kleiner. Also da bewegt sich was. Aber es bewegt sich in Deutschland halt eben noch recht langsam.
Okay. Ja, zum Abschluss vielleicht nochmal deine Vision. Was kannst du dir vorstellen? Was wäre deine Zielsetzung in Bezug auf Frauen in Führungspositionen? Wo möchtest du noch dran arbeiten? Was möchtest du für andere Frauen zur Verfügung stellen?
Also, was ich am allerwichtigsten finde, ist das, was du mich vorhin gefragt hast. Ich glaube, es ist total wichtig, Frauen an dieser Stelle zu stärken, ihr Bewusstsein zu schärfen und ihnen Mut zu machen. Ich nenne es mal Minderwertigkeits- oder dieser extremen Leistungsdenke rauszukommen, sondern einfach mal das zu tun, nämlich nur mit Wasser kochen und trotzdem zu erkennen, dass sie was zu geben haben, dass sie gut sind. Also da, ich würde Frauen einfach sehr, sehr gerne stärken. Das tue ich ja auch, aber halt mit einzelnen Frauen natürlich, ne? Also das fände ich einfach großartig, wenn Frauen das schaffen würden. Also es gibt ja dieses Motto America First, ne, das wir ja alle kennen. Aber ich hätte gerne mal, ohne das jetzt pauschal einen falschen Hals kriegen zu wollen, aber wenn ich Frauen bei mir habe, ich sage denen tatsächlich, hey du, nehmen wir mal an, sie heißt Sabine, dann sage ich, mach jetzt einfach mal Sabine first. Verstehst du? Also ich will jetzt nicht sagen, alle Frauen first, das hört zu pauschal an. Aber Frauen, die daran arbeiten wollen, die Interesse daran haben, sich weiterzuentwickeln im beruflichen Feld, die möchte ich unterstützen, dass sie einfach sich selber sehen und ihre eigenen Möglichkeiten wirklich erkennen und auch so ein gewisses Selbstverständnis, dass auch ihnen zum Beispiel ein Gehalt zusteht, eine Gehaltserhöhung und so weiter. Ne? Das ist was ich mir echt wünschen würde, dass wir Frauen von unten auch wertschätzend daran arbeiten. Auf keinen Fall Männerbashing. Wertschätzend. Wertschätzend und fair.
Das finde ich gut. Und wer mehr darüber wissen will, findet dich zum Beispiel auf deiner Webseite. Und die heißt wie?
Silkestamme.de.
Wunderbar, in einem Wort.
Ganz einfach, ja.
Einem Wort.
Sehr
Liebe
gerne.
Silke, ich danke dir für die wahnsinnig vielen Tipps und für die Geschichten, die du uns erzählt hast. Geschichten, die bereichern unser Leben. Das ist so wie beim Lagerfeuer. Und dafür danke ich dir sehr.
Danke, Udo. Ich danke dir für den Rahmen. Hat mich sehr gefreut, hat mir Spaß gemacht.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.